Ja, dieser Tibet, dieses Tibet, gar nicht mehr aus. Soll ich den mal nochmal an?
Das ist ein. Das ist. Das ist ein wunderschönes Lied. Und bei der Gelegenheit, die Herzohren-CD ist heraus, nur die Hülle wurde nicht rechtzeitig geliefert, sonst könntet ihr die jetzt schon haben. Also diese CD, wo die ganzen Lieder drauf sind, die Purna geschrieben hat, alles bayerisch und tirolerisch. Alles bayerisch und tirolerisch. Oder auch was Deutsches dabei.
Ein Englisches.
Ein Englisches.
Ein Indianisches.
Wenn wir großes Glück haben, dann hat die Post heute ein großes Paket bei den Nachbarn abgegeben, dann tun wir es heute Abend noch verpacken. Sonst hätte ich nur die nackerte CD ohne Hülle anzubieten. Geht nicht, sagt die Chefin. Nee. Aber auf die freue ich mich sehr. Weil die Lieder erstens einfach schön sind. Und weil ich es ja noch nie eingesehen habe, warum es immer Englisch sein muss. Und wir eine wunderbare Sprache haben, die sehr musikalisch auch ist, finde ich. Und jetzt, soll ich sagen, diese Ausdrucksform der Weisheit in unserer Sprache und in der Sprache der Alpen zu haben, freut mich ungemein. So. Alvina hatte Cover gemacht. Ist was? Haare? Am Bart? Okay. So, ich habe mir vorhin überlegt beim Hergehen, dass ich schon gar nicht mehr so recht weiß, wo wir heute Vormittag waren. Wenn ich jetzt so rumgucke, dann sehe ich wieder die, die gesprochen haben. Vielleicht nochmal zu, ziemlich am Anfang hast du gesprochen, die Sache mit dem Gut und Böse. Deshalb nochmal, Osho hat das so formuliert: Das Ganze ist eine Reise von der unbewussten Unschuld der Natur zur bewussten Unschuld eines Buddha. Und da dazwischen passiert alles das, was wir gerade so erfahren. An Gutem und Schlechtem, an Fehlern und Erfolgen. Alles das ist dazwischen. Ohne das würden wir in der Unschuld, in der unbewussten Unschuld der Natur bleiben. Und die bewusste Unschuld ist einfach noch schöner als die unbewusste Unschuld. Und deshalb nehmen wir das alles in Kauf. Das ist wichtig, weil diese Frage stellt man sich ja ständig, gehört zu den es gibt so ein paar Urfragen, die sich eigentlich jeder halbwegs intelligente Mensch stellt. Was soll das Ganze? Warum gibt's Leiden? Warum gibt's Bosheit? Was kommt nach dem Tod? Fragen auch viele. Aber das sind so Urfragen. Und dafür, das schließt dann an das Ende an, ist unsere Freiheit der Entscheidung unabdingbar. Das ist nämlich das Zweite, was notwendig ist. Ohne die Möglichkeit, Nein zu sagen, ist das Ja nicht wert. Und ohne diese Möglichkeit der freien Wahl ist der Weg von der Unbewusstheit zur Bewusstheit nicht möglich. Deshalb kann es gar nicht anders sein. Freie Wahl an bestimmten Punkten, nicht die ganze Zeit und nicht in allem. Und in manchen Phasen des Lebens kommt es einem so vor, als wäre das Ausmaß der freien Wahl sehr klein, in anderen Phasen sehr groß. Das wechselt. Ja, dazu was von euch?
Wenn man das Gefühl hat, man hat nicht viel freie Wahl, dann gibt es auch noch die Haltung dazu. Über das, was.
Die Haltung.
Haltung.
Mhm.
Haltung.
Entschuldigung, du kommst aus Frankreich.
Ja. also, die Haltung ist, also, was manchmal. Ist man in einer Situation oder es ist einfach, wie es ist. Und dann, man hat nur einfach die Freiheit von der Haltung
ja. Da
gegenüber. Und das macht manchmal nur die Haltung, die Sachen gegenüber. Man macht daraus eine Hülle oder keine Hülle. Einfach etwas, wovon man lernt.
Eine was?
Die Hölle. Über Gut und Böse und so. Mhm. So ich sehe das nicht mit Gut und Böse. Ich sehe einfach so das mit einer bestimmten Haltung, wie man die Sache anschaut oder wie man die Sache annimmt oder widersteht.
Mhm.
Manchmal. Es ist ein Widerstand manchmal und das ist genau.
Diese Freiheit bleibt uns auf jeden Fall.
Ja. Das macht den Unterschied.
Ja.
So dieser Haltung. Und eine Haltung der Liebe.
Ja. Kannst du ein bisschen zuhören? Wir machen hier nämlich auch Fernsehen und schon fein, ich höre dich ja auch gerne, aber so bisschen. Oh, das war schon fast zu viel. Ja, die Haltung, da haben wir auf jeden Fall Freiheit. Und macht einen riesen Unterschied im Erfahren. Und macht auch einen Unterschied in dem, wie wir dann handelnd reagieren. Sodass wir ja dadurch schon wieder eine andere Art von Samen säen, was wieder zu anderen Ergebnissen führt, die ja dann auch tatsächlich was verändern. Das heißt, wir haben die Freiheit, diesem Kreislauf der, von Hass zu entkommen und in einen kreativen Kreislauf zu gehen. Wobei es eine immer neue und immer wieder Entscheidung ist. In meinem Erfahren. Schön, ja. Könntest du noch mal sagen, was du mir vorhin vor der Tür gesagt hast? Für alle.
Ja, mir ist es heute so gegangen, als ich hier zum Satsang gekommen bin, dass ich entdeckt habe, dass mein Wert und dass es sich mit dem Wert von uns allen und natürlich auch von mir so verhält wie mit der grundlegenden Gutheit, dass der nämlich immer da ist, unabhängig davon, was wir tun, was wir sind oder ob wir Erleuchtung haben oder nicht. Der Wert ist einfach da und das befreit und ist einfach gut.
Schön, weiter.
Ja, und das bringt auch eine andere Sicht, was mich so ein bisschen die letzten Tage beschäftigt hat mit meiner Tochter und wie ich sehe und wie sie sich ihr Leben teilweise schwer macht, dass ich einfach sagen kann, sie hat ihren Wert und liegt in ihrer Gestaltungsfreiheit und wenn sie sich mal ändert oder nicht, ist alles in Ordnung.
Du strahlst. Und was ich dann so, weswegen es mir auch wichtig war, dass du es nochmal hier sagst, ist, also wir kennen uns viele, viele Jahre, 10 oder so. Die Sache mit dem Wert habe ich ja auch schon öfter erzählt. So, und was da jetzt wieder so deutlich ist, ist der Unterschied zwischen, ja, habe ich mal gehört und jetzt habe ich es kapiert. Das ist ein riesen Ding. Und oft ist es notwendig, dass wir was 20, 30, 40 Mal hören, dann wieder vergessen, dagegen kämpfen, es doch wieder uns annähern und irgendwann fällt's Zehnerl. Also irgendwann klickt's. Und dann ist es eigenes Verstehen. Und das hat eine eigenes Erkennen, hat eine ganz andere Qualität. Und dann kriegt's Wurzeln.
Ja, das ist einfach ein totaler Unterschied. Und wenn mir vorstellt, es ist ja die Programmierung der ganzen Kindheit und unserer ganzen Gesellschaft, die da mitspielt, ne, weil die Definition einfach darüber geht auch. Und da ist das Erfahren genial.
Ja, ganz viel Anstrengung, ganz viel Kampf um Wert. Und dann habe ich gesehen, naja, ich habe zufällig da so ein Ding dabei vom Dalai Lama. Das ist jetzt blöderweise Englisch. Mh. Das ist überschrieben, das ist geschrieben am 19. April 2013 und drüber steht menschlicher Wert oder menschliche Würde. Und da sagt der Dalai Lama, wenn wir realisieren, ich bin ein menschliches Wesen. Ein menschliches Wesen kann alles tun. Gehört nämlich auch zu dem dazu von dir. Also die Kostbarkeit der menschlichen Geburt beinhaltet die Erkenntnis von richtig und falsch. Und aber auch diese immense Freiheit der Veränderung, der Transformation oder auch die Freiheit der Ablehnung. Ein menschliches Wesen kann alles Mögliche tun. Diese Ausrichtung, dieser Mut und dieses Selbstbewusstsein sind wichtige Quellen des Sieges und des Erfolgs. Ohne Willenskraft und Ausrichtung kann selbst etwas, was du vielleicht leicht erreichen könntest, nicht erreicht werden. Wenn du Willenskraft hast und Mut, nicht den blinden Mut, sondern Mut ohne Stolz, dann werden selbst solche Dinge möglich, die unmöglich erschienen. Und an einem bestimmten Punkt werden sie möglich aufgrund der fortgesetzten Bemühung, die durch diesen Mut inspiriert ist. Deshalb ist die Ausrichtung wichtig. Wie kann das entwickelt werden? Nicht durch Maschinen, nicht durch Geld, sondern durch deine eigene innere Stärke, die auf der klaren Wahrnehmung des Wertes des menschlichen Wesens beruht und der menschlichen Würde. Denn wenn wir einmal erkannt haben, dass ein menschliches Wesen viel mehr ist als Materie, viel mehr als Geld, dann können wir die Wichtigkeit des menschlichen Lebens fühlen. Und von da aus können wir die Wichtigkeit von Mitgefühl und Freundlichkeit fühlen. Menschliche Wesen wollen von Natur aus Glück und wollen kein Leiden. Aus diesem Gefühl heraus versucht jeder Glück zu erreichen und versucht Leiden loszuwerden. Und jeder hat das grundsätzliche Recht, das zu tun. Und genau an diesem Punkt und auf diese Art sind wir hier alle gleich. Ob wir reich sind, gebildet oder ungebildet oder arm, Menschen aus dem Osten oder Menschen aus dem Westen, Gläubige oder Ungläubige und innerhalb der Gläubigen, egal ob wir Buddhisten, Christen, Juden, Moslems oder sonst irgendwas sind. Grundsätzlich aus der Sicht des tatsächlichen menschlichen Wertes sind wir alle gleich. Genau das, gell? Schön. War ein bisschen holprig übersetzt, aber. Und das hat auch viel mit dem Heilen zu tun, weil das auch was ist, von dem wir erstmal ausgehen können. Andreas?
Ja, und was du vorher gesagt hast, dass ich schon 10 Jahre da bin, ich hatte gestern so das Gefühl, wo du auch zum gesprochen hast, und dass die Begegnung hier wichtig ist und dass es so viele Facetten hat. Mhm. Also mir kommt so vor, um was ganz Großes zu verändern, spielen die ganz kleinen Facetten, die sich hier ereignen, eine ganz wichtige Rolle.
Überall.
Ja.
Nicht nur hier.
Ja, ja, klar.
Ja, ja. Es sind immer die, weil ja alles Große aus Kleinem zusammengesetzt ist. Es sind immer die kleinen Dinge.
Und am Ende ist es gar nicht mehr so wichtig. Am Anfang spielt es eine große, oder will man gleich alles erreichen, und am Ende ist es nicht mehr so wichtig, was man erreicht.
Ohne dass das Bemühen aufhören würde.
Ja, na, natürlich.
Ja, ja, natürlich. Ja, das stimmt. Ist absolut mein Erfahren auch. Es geht immer um diese ganz kleinen Sachen. Bloß, dass viele ganz, ganz kleine Sachen machen, große Sachen. Oh, ich erzähle euch lauter so einen Schmarrn, den ihr längst wisst. Wisst ihr schon, gell? Und trotzdem fällt man immer wieder drauf rein. Und denkt, es muss das ganz große, endgültige, riesige sein. Und dann verzweifelt man, weil es nicht geht.
Aber es ist auch die Würdigung dessen, was hier passiert. Diese kleinen Sachen, die wie so ein Kaleidoskop sich zusammensetzen. Und wo man vielleicht dann eben nach 10 Jahren sehen kann, Wahnsinn, was hat es ergeben im Ganzen, bei jedem.
Da ist irgendwie, wenn du heute Morgen gesagt hast, mit den Pflanzen, also viele, viele, viele Grashalme machen eine Wiese grün. Kein einzelner Grashalm kann eine Wiese, also gerade viele Grashalme. Der Unterschied zwischen den Grashalmen und uns ist, dass wir alles gut. Schlawiner. Ja. Der Unterschied ist, dass wir auch so kleine Grashalme sind und aber denken, wir müssten alleine die ganze Wiese grün machen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ist die Katastrophe. Und dann vergessen wir all die anderen Grashalme. Und wir unterstützen sie auch nicht, weil wir ja denken, ich bin ja das. Und dann werden wir stolz, aber gleichzeitig erfolglos. Dann werden wir verzweifelt. Dann so. Und wenn wir das, und das hängt ja miteinander zusammen. Also diese Wertschätzung des Kleinen hängt zusammen mit der Erkenntnis des Wertes, weil der ja immer dasselbe ist.
Ja. Ja?
Und das nimmt ganz viel Anstrengung, unnötige Anstrengung, raus. Und dann können wir miteinander wirklich schöne Dinge erreichen. Und gleichzeitig sehen, selbst das entsteigt ja immer dem, was sowieso und von Anfang an grundlegend gut ist, und entsteigt dem, was immer größer ist als das Einzelne. Ja, und ich bin wieder der kleine Grashalm, der halt da so vor sich hin grast. Und du meinst, in dieser kleinen Verantwortlichkeit, die dann schon da ist, aber nicht eine, die größer ist als das, was ich tatsächlich bin. Ups. Ja, habt ihr, gell? Gibt von euch was?
Eigentlich weiß ich gar nicht genau, was ich sagen will, aber ich möchte trotzdem was zur Verantwortung sagen. Weil ich das, glaube ich, lange Zeit so falsch verstanden habe mit der Verantwortung.
Moment, nämlich keine Sekunde, irgendwie. Tee. Finde ich.
Auch genau,
da
steht
unter der Blume. Ah, gut versteckt. Danke. Entschuldigung.
Genau, also irgendwie habe ich das falsch verstanden mit der Verantwortung, dass man halt, je mehr man übernimmt, desto besser ist und dann damit, klar, kann man auch seinen Wert steigern oder sich überhaupt einen Platz sichern, und jetzt habe ich es irgendwie, glaube ich, besser verstanden über den Sommer, dass man schon seine Verantwortung übernimmt, und das ist auch wichtig, und dass man aber zum Beispiel Verantwortung auch heißt, ich habe eine Verantwortung für mich selbst zum Beispiel, ich muss auch gut auf mich aufpassen irgendwie, das ist auch eine Verantwortung, die es zu übernehmen gilt, und dann passieren nämlich vielleicht andere Sachen, die dann dazu führen, dass ich meine Verantwortung nicht mehr gut übernehmen kann in Funktionen, die ich habe, dann passiert das nicht, und dass das alles zusammenspielt und man selber auch wichtig ist in der Verantwortung und ja, wie man für sich sorgt irgendwie. Das ist das eine zur Verantwortung, was ich und irgendwie würde ich so gerne erzählen, dass es gerade, ich finde es so erstaunlich, mein Leben ist, also wenn man es von außen betrachtet, kann man echt sagen, was ist denn das gerade? Das ist eigentlich eine Vollkatastrophe, und gleichzeitig ist passiert irgendwie ein Wunder nach dem anderen, und bin ich so zutiefst glücklich und zufrieden und habe das Gefühl, es ist irgendwie so gut, weißt du? Und das ist unglaublich, also ich kann es jetzt gar nicht so, aber es ist wirklich, das ist ein großes Wunder, und was ich zur Heilung, das ist ein großes Wunder, da bin ich jeden Tag eigentlich erstaunt drüber, dass das so so sein kann, und das größte Wunder im Moment für mich ist irgendwie das, ach, wie soll ich das sagen? Also irgendwie hatte ich, irgendwie ist Sangha Familie für mich, und mit dir zu sein, das ist auch irgendwie Familie für mich. Und dann habe ich die Familie, wo ich herkomme, und mit der ist es lange so, ich würde es, also,
da ist jetzt gerade irgendwas. Was?
Weiß ich auch nicht genau, jetzt wird es gerade irgendwie, kann ich gerade irgendwie.
War jetzt auch ein weiter Bogen, den du gespannt hast. Von Verantwortung für irgendwas, der dann die irrige Annahme damit wäre Wertsteigerung.
verbunden, wodurch der Stress reinkommt. Dann die Feststellung, nein, so ist es gar nicht. Und ich muss auch für mich sorgen, weil von da geht's aus. Dann dass dein Leben eine Katastrophe gerade ist, aber du dennoch weitgehend glücklich. Dann kam die Gemeinschaft, in der du dich wohlfühlst. Und dann kam Herkunftsfamilie und dann irgendeine Verknüpfung dazwischen und dann kam dieses.
Ja, ich meine, ja, ich möchte so gerne irgendwie das berichten, dass es eigentlich, weißt du, dass so viel Gutes ist und gleichzeitig, ich traue mich nicht so richtig, aber ich tue es jetzt trotzdem mal. Eigentlich würde ich gerne über meinen Vater sprechen irgendwie. Oh.
Wow, der kommt doch im Januar.
Ja, genau. Und das ist nämlich eigentlich auch das, was ich... also ich habe es ganz so... Es war so unheil mit meinem Vater. Wirklich ganz, ganz, ganz im Argen irgendwie. Und das hätte ich nie gedacht, dass da mal was heil werden könnte. Ja, und jetzt bin ich dann da. Und da ist auch vieles, wo ich denke, also finde ich nicht... Aber irgendwas ist zwischen uns heil geworden und so heil geworden, dass sich tatsächlich, und früher hat er ganz viel auch immer auf dir, also wenn ich vom Satsang kam, dann hat er auf dir rumgehackt und dann habe ich irgendwann gedacht, also da das Thema, das schneide ich gar nicht mehr an. Und dann habe ich ihm irgendwann deinen Flyer gegeben und da hub er gerade wieder an und dann hat er auf das Bild geguckt und dann ist es ihm vergangen, dann konnte er nicht mehr...
Wow.
Ja, das war total...
Ist das der neue Flyer gewesen? Oder der alte?
Nee, das war der neue Flyer. Also eben aus diesem Jahr war das der Flyer. Und dann habe ich wieder den Flyer jetzt für Januar mit hingenommen und habe denen das wieder gegeben, also seiner Freundin und ihm. Und habe aber nicht mit der Erwartung, dass da was passiert, sondern wirklich einfach nur... Und dann auf einmal hat er zu mir gesagt am Telefon, ja, sie hätten hier ja noch die Einladung liegen und jetzt wollen sie halt zum Satsang kommen. Und mein Vater ist alt und krank und irgendwie auch ein verbitterter Mensch und ich hätte das nie gedacht. Und das war auch immer alles, was ich so gemacht habe, war irgendwie... nicht wert auf eine Art oder schon mal gar nicht so, wie er es eigentlich gewollt hätte und jetzt auf einmal schnackelt bei mir so, das ist ein sehr liebender Mensch, irgendwie mit einem ganz großen Herzen irgendwie und auch auf eine Art mit einer großen Spiritualität und vor allen Dingen mit einer großen Sehnsucht und dazwischen war total viel und ist auch immer noch viel.
Und auch einer ganz schwierigen Geschichte.
Ja.
Die ja über weite Strecken dieselbe ist wie deine.
Ja. Total. Und irgendwie sitzen wir da jetzt auf einmal zusammen und da kommt was zusammen und dann dieses, dass er jetzt, ob das jetzt geschieht, aber überhaupt, dass das eine Möglichkeit ist.
Und vor allem, ob ich dann nicht in jeden Fettnapf trete, habe ich Bedenken.
Ja, aber ich meine, du sagst ja immer selber, das, was in Satsang geschieht, da geschehen so... Das ist ja, in Satsang geschieht das, was in Satsang geschieht. Und das, egal, auch wenn er rausgeht und sagt, was ist das denn, bin ich trotzdem da. Das kann irgendwie nur gut sein. Und ich finde, das ist, das weiß ich nicht, wer jetzt meinen Vater nicht kennt, und das sind hier ja alle, der kann das vielleicht nicht so richtig verstehen, aber das ist unglaublich. Also das ist echt unglaublich.
Aber ich glaube dir, dass es unglaublich ist, weil ich könnte mir meinen Vater nie vorstellen. Und jeder kennt seinen eigenen Vater und viele können es nachvollziehen, denke ich.
Und das ist wirklich, das ist eigentlich eine Unmöglichkeit, die auf einmal geschehen kann und die, weil Ja, und ich finde das schon, weil sich bei mir auch total was gedreht hat und das kommt auch da, also das irgendwie hat es da den Weg frei gemacht und da können wir uns jetzt irgendwie im Herzen auch nicht immer, aber manchmal oder oft auch treffen und dann passieren halt ja, es ist irgendwie bin ich im Moment sehr ich finde es ja, wie ja.
Ist ein Wunder.
Ist ein Wunder. Ist ein Wunder. Und sowieso, also es ist gerade ganz, ganz viel Wunder. Und das wollte ich einfach gerne.
Das ist so wichtig.
Und ich würde es auch, ich weiß es auch nicht, ich würde es gerne noch mehr, aber mehr kann ich nicht ausdrücken, aber es ist.
Indulce Jubilo. Jubilo, oder wie heißt das? Kannst du das singen?
Ja, also aber den Text kenne ich nicht ganz auswendig.
Diese Art von Jubel, weißt du, deshalb sage ich das, die kann man ja nur jubelnd ausdrücken. Deshalb glaube ich besser singend, also um dem Ausdruck zu geben und das will Ausdruck haben.
Ja.
Sonst leidest du an der unausgedrückten Freude, das ist eine neue Art von Leiden. Ja, natürlich. Das musst du singen.
Ja, tue ich ja.
Tust du, genau. Aber vielleicht ein Extralied. Deins. Muss ja nicht genau jetzt sein. Nein, nein, ich will dich nicht erschrecken.
Aber da hast du recht, aber das ist genau, ja.
Was gibt's denn sonst noch für Jubelgesänge in der Literatur? Mir fällt auch gerade keiner ein. Nein, da ist man noch zu viel dieses ich komme von hinzu. Nein, jetzt einfach nur der Jubel. Halleluja, irgendwas mit Halleluja. Aber nicht dieses immer ewig gleiche Halleluja. Nein, was gibt denn noch? Was hast du auf Lager? Wir brauchen jetzt ein Jubellied. Ja, lass hören.
Ja, sing Halleluja.
Ja. Oh. Kann ich nicht. Du ein Jubellied. Ach so, komm mal. Hast du ein Jubellied?
Der ist einfach zu christlich. Das ist nur die Melodie, die so.
Nämlich?
Es ist zu christlich.
Aber wir können ja den Text weglassen.
Freut euch, ihr Christen alle, freut euch, Herr immer kein. Gott hat viel an uns getan. Wolle, wolle, über wolle, Christus ist die Gnadensonne. Und die Melodie ist so.
Ja, im Umtexten sind wir doch erfahren. Ist doch auch egal. Aber ich.
Mir ist noch eingefallen, das Dr. Zion. Freut
Es gibt doch christliche Lieder, die mit Freude.
Oh ja, gerade an Weihnachten.
Ja, gut, ich freue mich, die Christen alle.
Was?
Wir sind denn Jodler
da? Jodler. Jodler? Merkt ihr, wie scheu wir sind? Unglaublich. Also inklusive Männer. Ja.
Ich danke Gott und freue mich ins Kind zur Weihnachtsgabe. Und ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe.
Wunderbar.
Kirchengesangbuch.
Schweizer Kirchengesangbuch. Noch was. Andreas, du bist doch meine Jukebox. Jubel. Du bist der Nächste, den ich frage. Was passiert jetzt da gerade? Also im Sinne dessen, wo wir gerade sind. Also es geht um Verbinden, Heilen, das Große und das Kleine, das, was immer schon gut war, das, was der Heilung bedarf. Unsere Begegnung miteinander und jetzt ist da die Schilderung eines Wunders und dieses Wunder will einen Ausdruck und wir finden den Ausdruck nicht. Alle miteinander nicht.
Da kann ich dann schon was zu sagen. Ich glaube, dass der Jubel, der bricht dann einfach durch. Da muss man dann nicht suchen. Aber ich finde mich gerade in der im Erfassen dessen irgendwie, was die mir gesagt hat. Und der wird dann schon kommen.
Okay.
Wird jetzt gerade nicht so ein... also das Spontane kann man nicht machen. Ja.
Und bei dir ist auch noch nicht durchgebrochen. Der Jubel. Okay, gut. Okay, dann warten wir, dass das durchkommt. Irgendwann. Mm-hmm.
ich habe auch so einen Rückblick auf christliche Kindheit. Und ich habe ein persönliches Jubellied, das mir ganz oft, das singe ich ganz oft ganz laut im Auto, aber nur wenn ich ganz allein bin. Und das schon seit Jahren ist es so ein Lied, das sich begleitet, gerade von so Satsang oder Retreat zurückzufahren. Das ist ein Osterlied und ich kenne kaum Kirchenlieder mehr. Und deshalb habe ich jetzt auch Schwierigkeiten gehabt, das so aus dem Trockenen herzukriegen. Aber das ist das Lied, das kennt ihr sicher alle, aber ich habe da immer meine eigene Übersetzung mitlaufen, was diese Worte für mich bedeuten. Und das Lied ist dieses, der Heiland erstand und die Nacht ist verschwunden, der Tod überwunden. Aus ewiger Quelle strömt Liebe und Licht und Mächte der Hölle erschüttern mich nicht.
Klasse. Das ist ja ein Kampflied.
Ja, aber das ist so der Aufbruch und es ist so wirklich, es ist überwunden, es ist vorbei, die Nacht ist aus, es ist Schluss, es ist, die Liebe ist da und sie bleibt und da erschüttert mich nichts mehr, was auch kommen mag. Das mag schon kommen, aber der Tod ist verschwunden. Die Nacht ist verschwunden, der Tod überwunden. Und so kommt mir das vor, was du auch erzählt. Weil die Nacht war ja auch Zeit lang.
Ich kenne das gar nicht, das Lied.
Kennst du es nicht?
Nein.
Wenn wir mal allein Auto fahren, singe ich es dir vor.
Ja, scheu, sag mal. Ist schon. Sie, ja. Wie wäre es mit ein bisschen Sauerstoff? Oh ja. Ich glaube, das reicht.
Kannst du das nochmal wiederholen vom Dalai Lama? Da ging es um diese Sache, es bedarf Mut ohne Stolz, um weiß nicht mal, wie es gesagt hat, Veränderungen herbeizuführen oder Ziele zu erreichen?
Kein blinder Mut, sondern Mut ohne Stolz. Also nicht wir, also weißt schon, Mut ohne Stolz, dadurch, even things that seemed impossible at a certain stage turn into being possible because of continuing effort inspired by that courage. Das war die englische Version. Also wenn du Willenskraft hast und Mut, und zwar nicht den blinden Mut, sondern Mut ohne Stolz, dann werden sogar Dinge, die unmöglich erschienen, zeigen sich an einem bestimmten Punkt, wenden sie sich hin zur Möglichkeit oder möglich zu werden, aufgrund der beständigen Bemühung, die von diesem Mut inspiriert ist. Du hast den Mut. Der Mut inspiriert dich. Und da ist eine Bemühung. Und in einem bestimmten Punkt zeigt sich, oh, es ist doch möglich, was du immer dachtest, dass überhaupt nicht geht, so wie was gerade geschildert hat. Und es ist dieser simple Mut des Menschseins und des Wissens um den Wert da drin. Die Kostbarkeit der menschlichen Geburt. Kein besonderer Wert, für alle dasselbe. Aber ein riesengroßer Wert.
Also ich habe jetzt fast mal die Vermutung, dass jeder auf seine Art und Weise, also natürlich ich, sonst würde ich ja davon reden, im Leben immer wieder an Punkte kommt, wo es darum geht, sei das durch, ja meistens durch äußere Situationen, die Eltern entstehen, diesen Mut aufzubringen, um alte Gewohnheiten, alte Muster zu durchbrechen. Mhm. Und mir geht's jetzt so, dass ich einfach vieles in meinem Leben als, was das Positive betrifft, das Gute in Anführungsstrichen betrifft, als selbstverständlich genommen habe. Also zumindest, ja, größten Teil meines Lebens. Einfach unter anderem auch aus dem Grund heraus, weil das im Vordergrund in meinem Leben stand. Das heißt, ich habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend das Schwierigere gar nicht so wahrgenommen. Das gab es auch, aber habe es im Äußeren eigentlich, ich sage jetzt einfach mal zu 95% einfach gut gehabt.
Schön.
Ja, dafür bin ich auch sehr dankbar. Nur jetzt wird mir gerade so ein bisschen bewusst, dass man da auch die Gefahr laufen kann, oder die bin ich so ein bisschen halt laufen, dass so ein Selbstläufer auch werden kann. Also in dem Sinne, nicht, dass ich es ja gesagt hätte oder empfunden hätte, das steht mir zu, nicht so bewusst, aber ich habe den Wert da drin nicht immer, aber oft nicht erkannt. Und habe ja dann entsprechend auch viele Jahre gute Probleme gehabt mit meiner ersten Beziehung. Nur jetzt komme ich so an den Punkt, wo ich denke, jetzt braucht es eine neue Tatkraft. Nochmal eine Ausrichtung.
Jetzt haben wir gerade, also ich empfinde gerade so eine, ich komme nicht richtig ran.
Also es ist jetzt nicht bei mir, fühlbar. Ja, ja. Es ist bei mir jetzt einfach durch das Berufliche bedingt, wo ich einfach sehe, es bedarf einfach einen gesunden Mittelwegs jetzt. In dem Sinne, dass ich nicht sage, alles scheiße, ich schmeiß alles hin, aber auch nicht in dem Sinne, jetzt leg ich los, jetzt werde ich endlich, was weiß ich, was für Riesenerfolge einfahren, indem ich jetzt alleine meinen Weg gehe. Und da ein gesundes Mittelmaß zu finden. Und was mich halt angesprochen hat, an dieser Stelle war dieser Mut ohne Stolz. Das arbeitet jetzt einfach ein bisschen.
Der Dalai Lama meint da aber auch durchaus Politisches. Er ist ja auch Politiker. Also zum Beispiel ist er da ja an genau demselben Punkt wie Nelson Mandela, wo ja auch was gelungen ist, was ja ist ja und diesem Mann gelungen ist und seinen Freunden und Mitarbeitern, wo man nicht gedacht hätte, dass es gelingen kann. Für ihn persönlich, nach 27 Jahren Gefängnis. Und solche Sachen, weißt du?
Aber ich kann mir vorstellen, das gilt im Großen wie im Kleinen. Also ich brauche nicht im Großen anfangen, wenn ich bei mir im Kleinen nicht anfange.
Richtig. Ich wollte nur die andere Dimension auch und jetzt sag deins nochmal in drei Sätzen. Ich habe es nämlich noch nicht verstanden, aber ich habe es nicht verstanden aufgrund zu vieler Worte.
Ja, ich glaube, ich habe, nee, Mensch.
Worum geht's? Was willst du?
Ich neige noch ein bisschen dazu, zwischen mit dem Schwarz und Weiß. Also entweder läuft was gut und dann ist es super, oder es läuft nicht gut und dann ist es scheiße. Dass ich da einfach gern die Mitte finden möchte, ohne in den puren Aktionismus zu verfallen. Andererseits auch eben nicht passiv zu werden und mich zu ergeben.
Ja. Ja, bitte.
Danke, also ich bin ein Typ, der ganz gerne Quatsch macht. Ich habe jetzt heute Vormittag einen Freund von mir, Satyam, eingeladen hier zum Satsang bei dir. Und das Telefonat habe ich spontanerweise so begonnen. Hallo, ich bin's, Pia. Ich möchte gern eine Reise ins Nichts buchen. Gell? Er hat dann ganz lapidar gesagt, ach weißt du, da brauche ich nicht hin, ich bin schon im Nichts. Kannst du da was sagen? Das ist nicht ironisch.
Und jetzt ist er hier oder nicht?
Doch, hier sitzt
er. Also hat er doch gebucht.
Also nochmal, das ist jetzt so Quatsch, ihr habt da nicht irgendwie Überlegungen gestaltet jetzt zum anderen, wenn ich jetzt mal aufs Ernsthafte schalte, also ich bin vor allem auf dem Zen-Weg, meditiere intensiv und sitze eben neuerdings, was so unwesentlich klingt, nicht mehr mit dem Gesicht in den Raum, sondern mit dem Gesicht zur Wand, also wie Bodhidharma, und ich finde das gerade ganz großartig, weil alles, es ist nur weiße Fläche, es ist alles verschwindet, also ich kann leer werden, das Nichts. Und also ist mir ein Rätsel, weshalb ich jetzt die letzten Jahre eigentlich immer zum Raum saß. Also sobald da irgendwie eine Kerze zu sehen ist oder ein Räucherwerk, dann ist ein Objekt da. Und das ist es eben nicht. Also für mich, ich meine, ich kann mal nur rüberschalten, ich rede gern mal das an und dann das an. Also was mir hier sehr zusagt, ist, dass der christliche Space auch sein darf. Also ich habe immer erfahren unter Sannyasins, dass die meistens aus einem guten katholischen Elternhaus kommen, aber sich halt davon abkehrt haben und dass das gar nicht erwünscht ist. Also bei mir ist es eben auch so, dass ich mich durchaus als Katholik sehe.
Und Sannyasin.
Und Sannyasin und Zen üben wird, das ist für mich nichts Verschiedenes.
Ist doch wunderbar. Und beide Arten der Meditation haben ihre Berechtigung. Und sind ja im Zen der Ausdruck der beiden großen Schulen. Ich weiß nie, welche. Die einen meditieren an die Wand und die anderen zum Raum. Gleichgültig. Gleichwert.
Ja, letztendlich. Also ich bin auch satsangmäßig schon lange unterwegs. Ich war bei Isaac Shapiro war ich lang. Ich schneide das einfach mal so an und das hat mir aber nach 2-3 Jahren einfach nicht mehr gefallen. Dann war ich mal kurz bei Tioha, ich war dann noch bei Nehru. Das hat allerdings am Schluss so ein Break gegeben. Ich weiß nicht, seltsamer Verlauf, das war sehr intensiv mit ihr, das ist ja nicht weit weg von hier. Es kam dann plötzlich ein Punkt, wo das abbrach. Und ja, und jetzt sitze ich hier.
Ich finde schön, dass du zum Mikrofon greifst und einfach von dir erzählst. Ich nehme jetzt da keine Frage oder so wahr. Aber ich finde es schön, dich kennenzulernen. Erzähl ruhig.
Ja. Wie soll ich sagen? Also, ich meine, ich bin selber Sannyasin. Es war ja früher noch das Osho Tao da. Es gibt das neue Center. Ich habe auch sehr viel Dynamik im Team auch geleitet. Das finde ich wirklich unverändert großartig, Dynamic Meditation. Also ich hatte immer gesagt, da ist eigentlich alles drin. Wenn in der Früh Dynamic und da gibt's keine Frage mehr, oder? Also war jahrelang meine Erfahrung, oder ist es auch noch? Also zum anderen habe ich dann manchmal, weil ich diese drei Bereiche habe, halt eckt man bei bestimmten Leuten an. Also es gibt Katholiken, die können hier nicht mit. Wenn ich wiederum Sannyasins erzähle, dass sie auch jetzt aktuell die Beichte vorbereite und demnächst die Beichte ablege, St. Michael, dann ist da befremdend. Das ist, also ich finde es schade, dass das so dass halt dann so Ecken kommt oder Irritationen ergibt. Und das andere, was ich mich persönlich auch überfragt, wo eigentlich die ganzen Sannyasins sind in München, es soll ja 2.000-3.000 geben, aber es ist halt nicht
mehr... Wie viel sind hier?
Ja, ja, gut, ich weiß hier schon.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. War heute Vormittag, also schon also ein kleiner Prozentsatz. Ein paar sind da.
Also mal zusammengefasst, ich bin schon in so einer Suchbewegung nach einer Gemeinschaft oder wahrscheinlich sogar nach mehreren Gemeinschaften spirituellerweise. Bei mir ist es einfach so, dass ich nicht in einem, ich habe mehrere Aspekte und das wirkt aber schon zusammen und habe halt so mich wahrscheinlich auch in so eine Art Eremit entwickelt. Wobei ich auch dazu stehe. Also ich finde es ganz gut, in der Stille zu leben und auch alleine zu sein. Also das auch aushalten zu können, ist ja schon nicht jedermanns Sache. Und für meinen spirituellen Weg finde ich es adäquat, also die Stille und das Alleine sein.
Für jeden ein bisschen anders.
Ja.
Ja, herzlich willkommen.
Danke.
Wir sind hier ja ein sehr gemischter Haufen. Es ist eine Reihe Osho-Sannyasins, dann gibt es auch eine Reihe, die kommen aus verschiedenen buddhistischen Richtungen, wie mehr aus dem Tibetischen, mehr aus dem Zen. Kann selten mal tauchen auch so viele Leute auf, die ist jetzt gerade nicht da. Wo ist sie denn? Siehst du, ist gerade nicht da. Dann natürlich auch Atheisten und die ganze Bandbreite hier eigentlich. Und es geht ja nicht um... geht ja nicht um Glaubensrichtungen, also hier geht es nicht um Glaubensrichtungen, sondern um das, was dahinter steht. Dass aber die verschiedenen Glaubensrichtungen, die es halt so gibt, nicht miteinander unbedingt können, ist auch logisch. Darf man ihnen ja gar nicht vorwerfen. Weil es geht halt nicht gleichzeitig, zum Beispiel der Grundunterschied zwischen der Annahme eines persönlichen Gottes und der Annahme keines persönlichen Gottes. Das geht nicht miteinander. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel Willi Gesjäger am Ende doch gehen musste. Weil da ein Punkt ist, wo auch der Dalai Lama sagt, da müssen wir einfach sagen, okay, da sind wir verschieden. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mögen können, aber da ist ein grundsätzlicher Unterschied, den man auch nicht überbügeln soll, weil der ja einfach existiert. So, aber hier spielt das jetzt keine Rolle. Und ich wechsle ja regelmäßig die Nomenklatur. Inzwischen sind es die meisten gewöhnt, aber es gibt ja noch immer einen tiefen Seufzer, jetzt haben wir gerade Padmasambhava, diese ganzen schwierigen Worte und Dings ein bisschen kapiert, jetzt kommt sie mit Sufi daher. Alles anders. So. Aber das mache ich ja absichtlich. Für die Flexibilität. Okay,
Schön, dass du dich vorgestellt hast. Dankeschön. Du hast keine Frage gerade, gell? Habe ich richtig verstanden?
Nein, aktuell nicht.
Gut.
Dann doch jetzt nochmal die Frage, wenn du davon ausgehst, da ist der Weg von der Unschuld der Natur zur Unschuld eines Buddhas, dann ist ja da, also der, ja, das christliche Verständnis geht ja auch davon aus, weil das zeigt ja auch eine gewisse, man könnte das die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen nennen, ist da ein Vergleich. Also man kann ja auch nicht einfach verharren in der Unschuld der Natur, irgendwas schmeißt uns ja da raus. Und wenn wir dann da rausgeschmissen sind, dann sind wir erstmal eine Weile auch nicht drin und nicht so richtig zu Hause. Und dann möchte das ja irgendwie erstmal gewertet und beschlossen werden, da muss man ja sich auf den Weg machen. Und wenn man das dann nennt, die Erlösungsbedürftigkeit, also dieses Unvermögen, in der Unschuld zu bleiben, finden uns ja plötzlich draußen aus der natürlichen Unschuld. Also
das Wichtige dabei, du vergisst immer ein Wort. Osho hat gesagt, es ist der Weg von der unbewussten Unschuld der Natur hin zur bewussten Unschuld.
Ja, und du führst
das
ja auch gern
Wesentliche.
Du führst ja auch gern den Biss in den Apfel an, von wem auch immer verursacht. Oder so. Weil das erfahre ich schon auch so, dass man eigentlich irgendwann hat man keine. Bricht man aus dieser unbewussten Unschuld einfach heraus. Man findet sich...
Da sind wir alle längst heraus.
Ja.
Als Menschheit insgesamt.
Und da weiß man oft, man findet sich schon draußen aus der unbewussten Unschuld. Ist zum Bewusstsein erwacht und merkt auch, da gibt's, es ist nicht alles so schön und eins und da ist richtig Leid. So. Und man weiß noch nicht, wohin, man weiß noch gar nicht, dass es da einen Weg gibt zur bewussten Unschuld eines Buddha. So, und ist, wenn man jetzt nicht, also wenn man wegguckt von dieser furchtbaren, wir sind alle schuldig oder Erbsünde Gedanken, dann ist es ja doch ähnlich. Ein Bleiben, niemand möchte gerne in diesem Zwischenzustand bleiben. Also zurück in die Unbewusstheit.
Wir sind ja auch alle auf dem Weg.
Nicht. Ja, manche aber nicht. Er ist schon, viele Menschen sind schon ganz deutlich raus aus der unbewussten Unschuld. Und dann suchen sie sich halt, dann ist es eben das Geld, das Jemandsein. Alle möglichen Bilder von einem selber, die man denkt, von denen man denkt, wenn ich das erreiche, bin ich gänzer, zufriedener, weiter oben als vergleichen und der, was er auch immer ist, und merkt, die bringen es am Ende nicht. So, und wenn man das jetzt nennt, die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen.
Ich weiß nicht, du willst irgendwas von mir, was diesen Begriff angeht. Was ist denn Anliegen gerade?
Ja, oder auch auf dem Weg, wo die meisten von uns ja doch sind und sich verstehen, gibt es auch das Gefühl von, Mensch, jetzt gerade habe ich den Faden
Und manchmal hat man den Faden einfach auch eine Weile lang nicht. Mhm. Und das heißt, vielleicht geht es mir darum, um den Frieden mit der Einsicht oder Erkenntnis, es gibt durchaus sowas wie eine Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Also auch in der Erfahrung des, ich bin ganz und ich bin aus Gott geboren, wie es Elise formuliert hat, wie es formuliert wurde.
Jetzt ist raus.
Auch das ist ja nicht jedem immer zugänglich. Wir ringen ja auch darum.
Ja.
Ja, und da ist diese Erlösungsbedürftigkeit.
Alle Menschen wollen glücklich sein, sagt der Dalai Lama.
Vielleicht geht es mir darum, irgendwie auch dieses das Feindbild Erlösungsbedürftigkeit.
Ich kenne das Wort überhaupt nicht.
Das ist so mehrfach gefallen. Also die Sündhaftigkeit des Menschen, wir sind dieses christliche Bild von der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, das ist heute schon gefallen.
Nein, das Wort Erlösungsbedürftigkeit hast du als erster benutzt.
Aber ein ähnlicher Begriff ist gefallen. Also der, ja.
Der Unterschied ist vielleicht, dass wir sagen, also auch da gibt es einen prinzipiellen Unterschied. Buddha sagt, sei dir selbst ein Licht. Und du brauchst natürlich immer mal, wie in dieser rabbinischen Geschichte auch, jemand, der dir mal die Lampe trägt oder dir zeigt, wie man die Lampe anzündet und so. Das mache ich teilweise hier zum Beispiel. Aber am Ende musst du dir selbst ein Licht sein. Das erst selber kapieren, so wie das, wo ich heute mit mir geredet haben, vorhin mit dem Wert. Während der Begriff der Erlösung verlagert es nach außen. Da braucht es dann jemanden, der mich grundlegend erlöst. Und das ist eine ganz andere Sicht. Also es sind zwei mögliche Sichtweisen.
Ja, vielleicht ist es auch tatsächlich eine eigene biografische Erfahrung. Es ist mal so, mal so. Also, ich finde es super, wenn man von sich behaupten kann, ich stehe immer in der Möglichkeit, auch wenn ich es vergesse, aber ich kann mir am Ende immer selbst ein Licht sein. Wenn ich auf mein Leben zurückgucke, war das nicht so.
Und hat dich jemand erlöst?
Mir wurde durchaus manchmal ein Lichtlein aufgesetzt.
Ja, so. Das ist eine Hilfestellung.
Ja.
Ein Unterschied.
Vielleicht ist mal, was mich hier fragen lässt, dass dieses Moment. Wenn man jetzt sagt, es ist so, sei dir selbst ein Licht, es ist nicht etwa so, dann haben wir hier auch eine Diskrepanz. Wer das nun meint, seinen Erlöser zu brauchen, dieses, ich sag mal, mir fällt ein bisschen ein, dieses, ich weiß, dass mein Erlöser lebt oder so. Das ging mir gerade ein bisschen, als du fragtest nach, was könnte denn jubeln, kam sowas. Und ich finde, da ist eine Richtigkeit drin. Also wenn du mich nach Jubel fragst, meldet sich eine alte katholische Stimme, die sagt, ich weiß das, der war nicht katholisch, der Händel dann, aber da meldet sich ein Christ, da hatte ich mal eine Richtigkeit, durchaus, ich würde an dem Punkt, wo ich jetzt bin, nicht mehr ein Draußen nennen, sondern eher das, wohin man bohrt, wenn man denn bohrt, man kommt wieder, es begegnet sich ein Innen und ein Außen. Mhm. Ja, und
wie, wie geht der Text dann?
jetzt helfe mir jemand, der sich in der Literatur auskennt.
Nein, dieser...
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Ja, und wie heißt der Text dann aus deiner Jetzt-Sicht, die du gerade eben beschrieben hast?
Ich weiß, ich bin ein berührter Mensch.
Mhm.
Und ein berührbarer Mensch.
Mhm.
So, und da ist dann beides drin. Ein berührt werden von außen, von Mitmenschen, von Dingen und ein Offensein für.
Mhm. Wow.
Und ein Wissen, also ich sag mal so, ich weiß, ich bin ein Grashalm, ich alleine krieg die Kuh nicht satt. An mir wird keine Kuh alleine satt. So.
Mhm.
Und ich werde kein Grashalm bleiben. Es gibt diese Kuh und so oder sowas. Irgendwie,
alles
das ist eine irre Dynamik von und durchaus auch gefressen und gefressen und gefressen werden.
Und das ist jetzt der Text des Jubels.
Das ist eher der Text des Jubels. Und es kann in dem Ganzen, es kann mir nichts passieren.
Es kann mir nichts passieren.
Ja, also es kann mir nichts passieren, weil es gibt keine wirkliche Zerstörung. Es gibt ein großes Richtig, woran ich auch gerade zu knabbern haben möge oder habe.
Mhm.
So.
Ein ganz anderer Text, als ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Merkst du das?
Ja, schon. Gleichzeitig, ich bin irgendwie auch ein Kulturwesen und ich weiß, dass es durchaus auch kulturelle Knicks gab. Meine Güte, also in so einer ägyptischen Gesellschaft oder auch verschiedenste, da war das für einen Menschen, wenn man so als Sklave oder auch aktuell als jemand, der gerade in Syrien nicht auskann mit seiner Familie, die können sich alleine nicht helfen. Da ist Erlösungsbedürftigkeit. Sonst ist die Freiheit schwer zu fassen. Wie soll ich es manchmal sagen? Also vielleicht ist auch das kommt, glaube ich, auch ein bisschen aus der Ecke von es geht auch ein Stück weit. Wir können uns mitunter immer wieder selbst ein Licht sein. Vielleicht im Finstersten noch Hoffnung haben oder selbst wenn uns der Teppich wegrutscht, nicht auf die Nase fallen. Aber wir sind uns auch immer wieder verantwortlich, so als Menschen, uns gegenseitig zu retten.
Ja, natürlich.
Ja.
Aber das ist was anderes als diese Erlösungsbedürftigkeit des Katholischen. Ganz was anderes. Und es ist mir dann schon wichtig, das zu unterscheiden, weil das ist, hat einen völlig anderen Geschmack.
Ja gut, dann vielleicht kriege ich da diese Unterscheidung auch noch nicht und rede ja auch darum gerade.
Mhm. Und irgendwas macht dich krrk.
Ja, ist bestimmt auch der Wunsch, irgendwie mögen Dinge zusammenfinden, wo manchmal die Begrifflichkeiten sich reiben oder Dinge gar nicht zusammenpassen. Wo er Unfrieden ist mit zwischen Auffassungen in mir selber.
Mhm. Da in meinem Empfinden hat das Katholische und wahrscheinlich auch das Protestantische, das kenne ich nicht so, hat einen Anspruch erhoben, den es nicht erheben kann. Nämlich dieses, keiner kommt zu Gott, denn durch mich. Diese Geschichten. Da ist dann diese, und an diesem Ding hängt dieses Wort Erlösungsbedürftigkeit dran. Und das verursacht mir Magenschmerzen. Und das ist was völlig anderes als das Natürliche. Wir stützen uns gegenseitig auf dem Weg. Oder natürlich gibt es gibt Lehrer, es gibt Gurus, es gibt Leute, die gehen voran, es gibt Bergführer und so weiter. Und gehöre ich ja auch dazu. Aber ich erlöse niemanden. Nee. Ich kann was beibringen, ich kann was vorleben, ich kann was teilen, ich kann, was ich am Anfang gesagt habe, einen Raum zur Verfügung stellen, in dem was geschieht, was aber dann jeder mit nach Hause nimmt. Das ist keine Erlösungstat und keine Opferung in diesem Erlösungsbedürftig, da ist dann immer in unserer Konditionierung jedenfalls durch diesen Alleinseligmachungsanspruch der christlichen Kirchen ist immer auf der anderen Seite der sich opfernde Erlöser, wo dann mir wieder schuld sind, dass sich der geopfert hat. Und du kommst nie aus diesem Kreislauf raus. Und das macht Magenschmerzen. Deshalb mache ich das Wort Erlösungsbedürftig. Da hängt einfach so ein ganzer Schwanz dran an. Mag ich einfach als Wort das nicht so, weil da so viel dranhängt, was vielleicht gar nicht dran gehört, aber es schwingt mit aufgrund unserer Geschichte. Mir geht es jedenfalls so. Wir sind natürlich bedürftig oder bedürfen des Miteinanders und wir bedürfen oft auch der Hilfe. Wir bedürfen verschiedener Arten von Hilfe und Unterstützung immer wieder. Verstehst du mich? Das ist ohne Frage. Aber am Ende, nachdem wir ja wirklich grundlegend gut sind, alle, kommt von daher vielleicht mit Hebammenhilfe, von daher kommt das Licht. Jeder von uns hat selber in sich. Und genau da bedarf es keiner Erlösung, da ist es immer schon da. Und Jesus wird wahrscheinlich meiner Meinung, nehme ich mal an. Aber, ja, verstehst du?
Nee, ich verstehe genauer, wo bei mir dieses, es ist bestimmt was Biografisches, es ist auch was Kulturelles.
Mhm. Und da ist natürlich, und ich finde es klasse, dass es hier jetzt sich zutage kommt, und das kriegen wir aber heute jetzt nicht mehr gebacken, sowieso nicht. Und da gibt einiges in unserem Kulturellen, und das auch der Heilung bedarf. Sicherlich. In unserer Geschichte. Und das sind zum Beispiel Sachen, die kann ein Nisargadatta überhaupt nicht ahnen. Weil er völlig aus einer anderen Kultur kommt. Das sind Dinge, wo wir hier uns beschäftigen müssen und heilend, wenn möglich, wiederverbindend, wieder begegnend in einem Raum der Wahrhaftigkeit und Authentizität. Aber es können nur wir, die wir in der Kultur sind. Aber du verstehst, warum, oder kannst du nachvollziehen, warum ich das Wort erlösungsbedürftig nicht so mag?
Geht's? Ja.
Ich finde, dass es wirklich ein großer Unterschied ist, ein grundlegender Unterschied. Ja. In meiner Klosterzeit und davor und besonders dann im Kloster war meine Haltung die, dass ich saß und mein...
Also katholisches Kloster,
katholisches Kloster
für die,
genau.
Die dich noch nicht kennen.
Genau, katholisches Kloster war meine... mein Wunsch nach Befreiung und Erlösung nach außen gerichtet. Das war nicht innen, es ging nach außen. Und während dieser Zeit habe ich immer das Gefühl gehabt, das stimmt nicht. Das fühlt sich nicht richtig an. Dass ein Wunsch, ein Bestreben sich nach außen irgendwo außen hinrichtet und was will, von außen in mich hinein. Es hat sich immer nicht richtig angefühlt und zwar immer mehr wie ein Grummeln, es war wie ein Kämpfen, es war nicht richtig. Und irgendwann, ich habe ja das sehr gemocht, in stiller Kirche zu sitzen, Tabernakel und Ruhe, das habe ich schon als Jugendlicher gemocht. Und irgendwann wurde die Sache dann friedlicher, wie ich angefangen habe, das nicht mehr zu wollen nach außen, aber noch meinen Blick nach außen gerichtet habe. Aber ich wollte nichts mehr. Also das war so eine, was die Teresa von Avila immer gesagt hat, ich sitze hier und schaue Gott an und Gott schaut mich an. Und das hat mich wahnsinnig beruhigt und fast froh gemacht. Aber es hat noch nicht ganz gestimmt. Und in dieser Haltung, also dass ich ruhig wurde, aber nach außen geguckt habe und mich und das Gefühl hatte, ich werde angeguckt, bin ich ja dann irgendwann aus dem Kloster gegangen und habe dann ein Studium begonnen und dann habe ich ja Osho entdeckt und war dann mit Osho, oder bin ich ja heute noch. Und bei Osho ist mir klar geworden, dass das Angucken in mir ist. Das ist nicht außen. Und das, glaube ich, ist wirklich der große Unterschied, wo man hinguckt, wo die Erlösung ist.
Und das ist ein tatsächlicher Unterschied. Und da ist, den sollte man auch nicht glatt machen. Puh. Ich weiß gar nicht, ob ich euch jetzt so kann ich euch so heimgehen lassen? Ist ja alles nicht neu, also. Aber morgen geht's weiter. Einen Moment. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Anspruch, dieses nur durch diese Tür irgendwo sonst gibt, außer in den christlichen. Ja, doch, im Judentum gibt es das auch, aber und im Islam, also in den judaischen Religionen. Aber es ist schon was sehr Spezielles, dieser Anspruch. Und wo der wohl herkommt, ist mir schleierhaft. Wie kann das sein? Und genau an diesem Punkt und dieses nur durch mich, ich bin die Wahrheit, das kann nicht von Jesus stammen. Also er ist natürlich die Wahrheit, genauso wie ich auch. Aber nur durch diese Tür geht's, das kann nicht von diesem Mann stammen als Ausspruch. Aber wenn ich aber so einen Anspruch etabliere, dann habe ich richtig was in der Hand, und zwar machtpolitisch. Und an genau diesem Problem haben sie ja jetzt ihre eigenen Probleme. Also weil es nur durch diese Tür geht, braucht man ja auch diese institutionalisierten Halter der Rituale, die immer weniger werden. Dadurch haben sie das Problem, dass sie Pfarreien zusammenlegen müssen. Dagegen rebellieren sie wieder, aber es wird nicht funktionieren, weil dieser prinzipielle Anspruch, dieser Erlösungsanspruch von außen, und zwar genau von nur dadurch, das ganze Problem verursacht. Und da geht es immer krack. So. Und gleichzeitig natürlich, wir brauchen alle immer wieder Hilfe und Unterstützung, ich auch. Und ich halte damit auch nicht hinterm Berg. Hier ist eine Tür, aber es ist nicht die einzige Tür. Erlösung. Glücklich sein. Gefällt mir besser. Irgendwie. Wir wollen alle glücklich sein. Wir wollen alle friedlich sein. Wir wollen alle lieben. Und wir können es auch alle. Kann jeder. Und wir tun es auch. Was? Richtig. Und da steht im Bodhisattva-Gelübde, unzählbar sind die Tore der Wahrheit. Ich gelobe sie alle zu durchschreiten. Nicht, es gibt nur eine Tür und da muss jeder durch. Und die heißt so und so und die kostet so und so viel und die gibt es nur in diesem Verein. Das ist einfach der Unterschied. Unzählig. Und da ist ein Unterschied. Und da ist nämlich so ein Punkt, das geht nicht gleichzeitig. Das kann mich jetzt eigentlich durch deins. Bis zum die letztendliche Wahrheit, die unten drunter noch ist und hinter allem, die ist immer dieselbe. Und das ist das, worauf Osho ja so genial immer wieder von allen Seiten und durch alle traditionellen Texte hindurch hingewiesen hat. Aber was die Methodik angeht oder den Weg, da gibt es Dinge, die gehen nicht miteinander. Also das zum Beispiel, du kannst nicht gleichzeitig durch unzählige Tore der Wahrheit schreiten und nur die eine Tür benutzen, die sich irgendwann Jesus genannt hat. Du kannst nicht beide Ansprüche erfüllen. Geht nicht. Also da gibt es einfach in der Methodik Unterschiede. Und das ist der Grund, warum sich dann doch immer wieder reibt, und das ist ja auch in Ordnung. Da ist ja kein, das macht kein nicht wirklich ein Problem, solange man den Wert, der in allem der gleiche ist, respektiert und den Wert des Menschen und die Würde des Menschen und die grundlegende Gutheit, die in uns allen bereit ist. Die wird nicht erst gemacht. Weder von uns selber, noch von irgendeinem Erlöser. Sondern es geht nur darum, sie zu entdecken, diese Zwischenschicht zu lösen, das zu entdecken, was bereits ist, und es reinen und leben zu lassen im Miteinander. Sag ich alles. Oder? Das war alles. Jetzt kann ich euch heimgehen lassen für heute. Aber das habe ich noch gebraucht. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend mit Glühwein oder ohne, wie ihr mögt, und bis morgen.